Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin, und Famia Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute werden wir gemeinsam uns das Thema Einsamkeit anschauen. Wie hängen Trauma und Einsamkeit eigentlich miteinander zusammen? Aber bevor wir uns das inhaltlich anschauen, habe ich mir heute die Frage gestellt, was ist das eigentlich für ein Podcast-Format? Das hat sich über die Zeit, über die letzten Podcast-Jahre so eingeschlichen, dass es dieses Format gab und gibt, ohne dass es groß benannt wird. Und deswegen habe ich mich jetzt heute mal hingesetzt, ein bisschen auf Metaebene, unsere Podcast-Formate angeschaut und wollte dir die einmal vorstellen, dass du, vielleicht wenn du neu dabei bist, vielleicht bist du auch schon ganz lang dabei und hast das schon irgendwie so im Hinterkopf gehabt, aber dass wir einmal darüber gesprochen haben, welche Formate haben wir eigentlich aktuell bei uns hier im Survivor Queen und mittlerweile auch King und Queen Podcast. Ganz klassisch haben wir angefangen mit dem Podcast damals mit zwei Formaten, und zwar mit Interviewformaten. Einmal haben wir Betroffene interviewt, Survivor Kings, Queens, Queens und alles irgendwie ja innerhalb und außerhalb der Geschlechter- und Gendernormen. Also es ging um Mutmachgeschichten, es ging um MeToo-Geschichten, es ging darum, ja, bei Betroffenen mitzulaufen, Trittbrett zu fahren, zu erleben, boah, ich bin gar nicht alleine. Es gibt noch ganz viele andere da draußen. Ja, und da vielleicht auch ein Stückchen mitzuheilen, mitzulernen von anderen, ihren Erfahrungen und ihren Erlebnissen. So. Und das zweite Interviewformat war mit ExpertInnen, ja, mit Menschen, die wie auch immer irgendwie Wissen und Erfahrung rund um Trauma und alles im weiteren Umfeld haben, ne? TraumatherapeutInnen, SexualtherapeutInnen, Coaches, YogalehrerInnen, alle, die irgendwie Wissen haben, Dinge haben, die uns als Betroffene weiterhelfen können, die dir vielleicht den einen oder anderen Impuls mitgeben können. Ja, also im Prinzip das zweite Interviewformat sind Psychoedukationen mit hoffentlich schönen Heilungsimpulsen. Und dann ist ja im Laufe der letzten zwei Jahre noch ein FAQ-Format dazu gekommen. Ne? Ein Format, in dem ihr eure Fragen stellen könnt, die ihr an mich, an uns habt. Wenn du denkst, das gibt's, wusste ich gar nicht, und du hast vielleicht eine Frage, dann klick total gern in die Shownotes, in die Podcast-Folgenbeschreibung. Da ist ein Link, den kannst du einfach folgen und dann kannst du deine Frage an mich, an uns einfach dort eintippen. Du kannst uns einen Namen dalassen, wenn du möchtest, dann nennen wir dich auch mit Namen, und du kannst uns deine E-Mail-Adresse dalassen, wenn du möchtest. Und dann würden wir dich darüber informieren, wenn wir deine Frage aufgegriffen haben und wann die Beantwortung deiner Frage erscheint. So. Und in dem Format sitzen wir tatsächlich dann zu zweit vorm Mikrofon. Famia Atalanta, meine Kollegin, Peerberaterin, Sozialarbeiterin an meiner Seite, und ich, Mai Nguyen, Traumatherapeutin, Gründerin von Survivor Queen. Und wir, ja, ich sag mal, wir wälzen eure Frage. Wir haben keinen Anspruch darauf, die Frage zu 100% vollkommen richtig und korrekt zu beantworten, weil das geht ja auch gar nicht. Ne? Das geht nicht über so ein kurzes Fragenfeld-Ding. Hey, könnt ihr mal kurz mein Lebensproblem lösen? Aber wir versuchen, Fragen aufzugreifen, die vielleicht für viele Queens relevant sind. Dinge, die viele Queens, Kings, Queens beschäftigen. Und die einfach aus unterschiedlichen Blickwinkeln zu beleuchten und dir und euch vielleicht nochmal einen anderen Blick auf das Thema zu geben. Und vielleicht kommt der ein oder andere Aha-Moment und vielleicht macht dein Hirn daraus eine Lösung. Und das wäre richtig toll. Aber erstmal geht's darum, guck mal, da gibt's eine Frage und da gibt's vielleicht viele unterschiedliche mögliche Antworten und Sichtweisen drauf. Und dann gibt's noch dieses ominöse vierte Format, das ich heute mit euch mache. Und das ist bisher irgendwie mitgelaufen. Und ich habe mir überlegt, das Format heißt Zwischenraum. Warum das? Weil es um die kleinen, leisen Töne dazwischen geht. Ja, es ist kein großes FAQ im Sinne von, jemand wollte schon immer mal XY wissen. Ich interviewe niemanden, sondern ich sitze hier als Mai in der Regel mit einem sehr, sehr spezifischen Thema. Na, heute geht's um Einsamkeit. Es ist kein Fachvortrag. Es ist aber auch nicht nur Gefühl und Emotionen. Es ist irgendwas dazwischen. Es ist ein Zwischenraum. Ich sitze mit euch hier als Mai, als Traumatherapeutin, als Queen, als Mensch, als Freundin, als Schwester, als Partnerin, als Sexualberaterin. Ja, mit allem, was ich bin als Mensch. Und wälze mit euch so ein bisschen ein spezielles Thema und wünsch mir für dich, für euch, dass das Thema dadurch vielleicht nochmal einen anderen Blick, einen anderen Status, einen anderen Fokus vielleicht in deinem Leben bekommt. Und damit ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer Zwischenraumfolge. Schön, dass dieses Format jetzt einen Namen hat. Das fühlt sich schön und stimmig an. Und bevor wir einsteigen mit Einsamkeit, ist ja erstmal wichtig, was ist eigentlich Einsamkeit? Ne? Was ist die Definition von Einsamkeit? Und ich glaube, auch da kannst du dir vorstellen, gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche Definitionen und Nuancen. Mit dir, mit euch möchte ich mich in dieser Folge darauf einigen, dass Einsamkeit verstanden werden kann als ein Schmerz, ne, und zwar ein emotionaler Schmerz. Und dieser entsteht, wenn unsere sozialen Bedürfnisse, also Wunsch nach Kontakt, Wunsch nach, ja, Verbindung und Bindung mit anderen Menschen, wenn dieser Wunsch nicht erfüllt wird, dann erleben wir einen emotionalen Schmerz. Manche erleben Einsamkeit tatsächlich sogar als körperlichen Schmerz, ne, wenn die Emotionen sich verkörpern und es im Körper sich zeigt. Das kann sich auch oft wie Trauer anfühlen. Dann ist man quasi traurig, weil man einsam ist. Aber darunter liegend ist die Einsamkeit. Also man ist einsam und deswegen traurig. Da einmal so ein bisschen Einsamkeit und Trauer so ein bisschen auseinander. Und was auch wichtig ist, Einsamkeit versus alleine sein. Na, es wird spannenderweise in unserer Gesellschaft immer noch so ein bisschen zusammengewurstelt, gemischt. Habe aber das Gefühl, dass viele Queens die beiden Sachen schon sehr gut getrennt bekommen. Na, denn Einsamkeit ist wirklich dieser Schmerz. Ne, da fehlt mir was. Ich brauche es oder ich hätte es gerne, aber irgendwie geht's nicht oder irgendwie kann ich nicht. Ne, da fühlt man sich leer, abgeschnitten. Einsam halt. Versus im Gegensatz alleine sein, kann selbst gewählt sein. Es kann nährend sein. Gerade für Menschen, die introvertierter sind, die sagen, boah, eigentlich Social Batteries empty. Ja, ich habe keine Energie mehr, keine Kraft mehr und ich möchte gar nicht mit anderen Menschen sprechen. Ich lade auf, wenn ich alleine bin. Und ich finde es richtig geil, jetzt das ganze Wochenende alleine zu sein und Zeit mit mir selber zu haben und meinen Hobbys nachzugehen, mit niemandem reden zu müssen, mit niemandem irgendwas abstimmen zu müssen. Und das einfach, ich sag mal, im Außen kann das gleich aussehen. Ein Mensch, der alleine ein Wochenende verbringt oder grundsätzlich alleine ins Café geht, alleine irgendwie wo ist. Die Frage ist es selbst gewählt? Tut es dem Menschen gut? Oder tut es mir nicht gut und ich merke, oh, das ist voll schwierig und schade und eigentlich hätte ich gern was anderes. Und ich glaube, deswegen wird das auch gerne in einen Topf geworfen, weil es gleich aussieht von außen. Die Frage ist ja, wie fühlt es sich im Innern an? Und da eine ganz herzliche Einladung an dich an der Stelle schon mal für dich nachzuspüren, vielleicht ja die Situation anzuschauen, wo du vielleicht auch merkst, oh, da habe ich vielleicht das in den gleichen Topf geworfen. Ne? Wann und wo bist du vielleicht sogar gerne alleine? Und wo, in welchen Situationen in der Vergangenheit oder vielleicht auch gerade jetzt in der Gegenwart merkst du, ja, nee, das ist nicht nur Alleinsein, das ist einsam. Das tut weh. Das hätte ich gerne anders. Und damit mag ich mit dir das Spotlight nun auf das Thema Einsamkeit werfen. Wie, wo kommt das eigentlich her? Und warum erleben das Queens, Kings, Queens, alle Betroffenen von sexualisierter Gewalt so viel häufiger und stärker als andere Menschen? So, das stelle ich mal so in Raum. Ich habe da jetzt keine Statistiken zu. kann aber einfach aus meiner Arbeitswelt, meiner Arbeitsrealität berichten. Wir haben jetzt gerade unsere 5. Survivor Queen Community Öffnung hinter uns und die allererste Survivor King Community Öffnung. Und ein Thema, das in den Interviews immer und immer wieder aufkommt, ist das Thema Einsamkeit, ist der Wunsch, sich mit anderen auszutauschen, die einen verstehen, ist der Wunsch nach Kontakt mit anderen, ohne sich erklären zu müssen, ist der Wunsch, sich nicht wie ein Alien zu fühlen. Ne? Vielleicht kennst du den einen oder anderen Wunsch. Und ich glaube schon, und würde ich schon auch was für unterschreiben, ohne jetzt groß nach Studien gesucht zu haben, dass Menschen, die Traumata erlebt haben, deutlich häufiger Einsamkeit spüren, erleben als andere Menschen. Und dafür, ja, gibt's auch sehr kluge und sinnvolle Gründe, die ich mir mit dir jetzt einfach mal aus unterschiedlichen Blickwinkeln anschauen mag. Und auch da eine herzliche Einladung für dich zu reflektieren. Wo, an welcher Stelle ist das bei dir vielleicht auch so? Und wo, an welcher Stelle ist es nicht so? Ne, das ist ja, ich spreche ja jetzt nicht für alle, sondern es ist eine ganz herzliche Einladung für dich nachzuspüren. Ist das bei mir auch so? Erlebe ich das auch so? Nee, das ist bei mir anders. Ja, also wir gucken einfach aus ganz vielen Blickwinkeln drauf. Also, warum? Aus welchen Erlebnissen und Gefühlen kann sich die Einsamkeit von traumatisierten Menschen denn so speisen? Ja, wir starten beim Bindungstrauma. Ne, wenn ganz früh wir als ganz kleine menschliche Wesen schon erleben, Nähe ist gefährlich. Ne? Bezugspersonen, die eigentlich auf uns aufpassen sollten, Eltern oder andere Menschen, die drumherum sind, die eigentlich, denen wir eigentlich vertrauen sollten, müssten, könnten, aber gefährlich für uns sind, dann landen wir, ganz kurz gesagt, wir gucken uns das Bindungstrauma auch nochmal in der Podcast-Folge getrennt an, aber dann sage ich mal ganz knapp gesagt, landen wir in einem Zielkonflikt. Der Wunsch nach Nähe, aber auch der Wunsch nach Sicherheit. Ne? Und das in einem Menschen, der eben sowohl, ich sag mal ganz platt, Täterin als auch Bezugsperson war, ist plötzlich beides da. Ne? Wenn ich zu dem Menschen gehe, dann kann ich Nähe bekommen. Ich bin aber potenziell auch nicht sicher. So, und plötzlich haben wir ein ganz ambivalentes Gefühl zum Thema Bindung. Und das ist schwierig. Und vielleicht merkst du es gerade, wenn ich es auch erzähle. Das ist gar nicht so einfach. Da entsteht dann oft auch so ein Hin- und Hergerissensein-Gefühl. Ne, ich stehe hier gerade an meinem Stehtisch und merke auch, ne, wenn ich darüber rede, dass da quasi mein Oberkörper, wenn ich über das eine rede, auf die eine Seite geht und wenn ich über das andere rede, auf die andere Seite gehe. Ne, das ist so ein, ah Mist, ne, es ist, aha. So, und vielleicht ist das dieses Gefühl auch das, was du vielleicht erlebst, ne? Wenn du merkst, oh, ich bin einsam und ich hätte gern Kontakt, aber oh, nee, das ist alles so anstrengend und wer weiß und vielleicht ist das dann doof und schwierig. Und genau dieses ambivalente Gefühl ist potenziell, wenn du Bindungstraumata erlebt hast, ein sehr altes Gefühl, ne? Das dann quasi sich im Hier und Jetzt zeigt und sich dann stackt, ne? Sich stapelt und ja, sich drauflegt auf die Gegenwart. Ergänzend leider auch beim Bindungstrauma ist es auch oft so, dass sich kein Vertrauen, kein Urvertrauen bilden kann. Ja, das ist so, ja, wie beschreibe ich das? Es gibt ein Lebensspanne und die ist in der Regel sehr früh, wo wir als Kinder lernen, Menschen zu vertrauen. Und zwar erstmal grundsätzlich ein Vertrauen zu haben, also ein Urvertrauen, ein ursprüngliches Vertrauen, dass wir erstmal grundsätzlich Menschen, der Menschheit vertrauen können, weil wenn wir etwas getan haben, wir sicher waren, weil auf unsere Bedürfnisse eingegangen wurde, weil nicht über unsere Grenzen gegangen wurde. Wenn jetzt aber sich dieses Urvertrauen nicht entwickeln konnte, dann ist es leider auch sehr wahrscheinlich, dass sich stattdessen sein böser Zwillingsbruder entwickelt hat. Das Urmisstrauen, dass du grundsätzlich den Menschen eher misstraust. Vielleicht ein Mensch bist, der sagt, ja, also Menschen sind in Summe alle Kacke. Und dann gucke ich mal, wo ich vielleicht einen netten und einen okayen Menschen finde. Ne? Das ist quasi einfach, ja, ich sag mal, der, vielleicht kennst du es noch von früher, so Bilder, die man noch so entwickeln musste. Ne? Vielleicht ist das quasi so genau der Negativbild, also die andere Seite. Ne? Das Urvertrauen und das Urmisstrauen. Na, und wenn wir mit so einem Urmisstrauen durch die Welt laufen, mit dieser Brille, mit dieser Negativbrille, dann macht's das nochmal doppelt schwer. Ah, vielleicht nicht nur doppelt. Dann spielst du das Leben auf Boss-Level. Na? Da in Kontakt mit anderen Menschen zu gehen, weil, ja, ein anderer Mensch geht erstmal hin und sagt, oh ja, cool, hi, schön, dass du da bist und quatscht erstmal und findet dann vielleicht raus, dass jemand doof ist. Und du gehst hin mit der Vorstellung, ha, alle Menschen sind doof, und mal gucken, ob der vielleicht nett ist, aber ha, weiß nicht. Also, das macht's ja schwerer überhaupt, Menschen zu finden, die ins eigene Raster passen. Oder eher gegen das eigene Raster, wenn ja mein Raster Urmisstrauen ist. Und wenn ich du sage, bitte, bitte prüfe, ob du, der die they gerade zuhört, wirklich damit gemeint ist oder ob ich gerade einfach nur mit dem literarischen Du, mit jemand anderem, die auch gerade hier zuhört, spreche. Ja, also ganz entspannt, bitte. Was nicht dein Schuh ist, lass liegen. Ja. Dann sind wir auch vom Bindungstrauma, kommen wir ja zur sexualisierten Gewalt, die mit Scham und Schuld zusammenhängt, ganz, ganz viel. Ja, also ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals eine Queen, einen King bei mir in einer Einzelarbeit hatte, der die they nicht irgendwie mit dem Thema Scham und Schuld zu tun hatte. Ja. Wir machen nochmal eine eigene Scham-Schuld-Folge, merke ich gerade. Ich merke schon, ich muss mir hier eine riesen Liste an Zwischenraum-Themenfolgen machen. Auch da eine Einladung, wenn ihr mögt, könnt ihr auch das einfach in das Formular reinpacken für den Podcast. Das heißt, ihr müsst nicht spezielle Fragen haben, die von mir Atalanta und ich dann beantworten. Vielleicht schreibt es einfach gerade dazu, hey, meine Zwischenraum-Folge zum Thema XY wäre toll. Und dann machen wir das dann, genau. Leuchte ich das mal mit euch so von unterschiedlichen Ebenen. Also, Schamschuld gucken wir uns auch nochmal spezieller an. Jetzt hier ganz speziell im Kontext Einsamkeit. Was sind die Aufgaben von Scham und Schuld? Also man spricht ja davon, dass jedes Gefühl eine Aufgabe hat. Schuld, jemand, der schuldig ist, sich schuldig gemacht hat. Der hat ja was Falsches getan. Der hat eine Schuld. Und da kommt ja auch ein Entschuldigen her. Ich gehe und sage, hey, bitte vergib mir, entschuldige bitte. Und dann werde ich entschuldigt. Das kennst du vielleicht noch aus der Schule. So, Entschuldigung schreiben. Jetzt ist aber die Krux, dass wir an nichts schuld sind, wenn wir sexualisierte Gewalt erlebt haben. What the fuck? Ja, wir sind nicht schuld. Auch wenn wir in einer Victim-Blaming-Gesellschaft leben und uns das vielleicht gerne suggeriert wird. Aber du bist nicht schuld, ich bin nicht schuld. Niemand von uns ist schuld daran, was uns passiert ist. Wäre ja absurd, wenn jemand irgendwie auf der Straße angefahren wird und wir dem sagen, ja, bist ja selber schuld, Also es ist schon gefährlich, hier im Straßenverkehr über einen Zebrastreifen zu laufen. Kann ich jetzt nichts für, dass ich mit dem Auto hier 100 lang gedüst bin? So hätt's ja aus dem Weg springen können. What the fuck, ne? Würde man bei einem Autounfall und in vielen anderen Lebenssituationen nicht sagen. Bei sexualisierter Gewalt ist das irgendwie normal/normalisierter. Hopefully irgendwann nicht mehr. Wir arbeiten ja gemeinsam dran an der Entstigmatisierung und dem Benennen dessen, dass Dinge Victim Blaming sind. Ja, also halten wir fest, das Gefühl von Schuld ist gar nicht deins. So, wofür bist du denn schuldig? So, und dann ist die Frage, wo kommt's her? Kommt's von anderen, die Victim Blaming beschreiben und betreiben und dir Schuld zuschieben? Ist es vielleicht eine systemische Schuld vom Täter, Täterin, dass der Mensch sich schuldig fühlt und diese Schuld bei dir ablädt und sagt, du bist ja schuld, hättest du nicht und da kann ich ja jetzt nichts für. Ja, ich werde jetzt hier nicht weiter reproduzieren, aber ich glaube, ja, wenn du das erlebt hast, dann ist da ein Haken bei dir dran. Also Schuld ist gar nicht dein Gefühl, du erlebst es aber. Scham. Ein ganz verzwicktes Gefühl. Auch da eine eigene Folge zu, aber in Kurzform. Scham ist ein Gefühl, das uns eigentlich schützt. Das sagt, ich bin falsch und wenn andere das erfahren, dann werden sie mich verstoßen. Vielleicht, wenn du Scham kennst, dann klickt da wahrscheinlich was bei dir. So, und warum beschützt uns das? Naja, weil wir da nicht verstoßen werden. Weil unsere archaischen Gene dann eben nicht von unserem Stamm, dass wir dann irgendwie, der Stamm sagt, so, dann geh mal in die Wüste und komm irgendwie alleine klar. Und dann sterben wir natürlich. Deswegen ist Scham auch oft mit so einer ganz großen Verlust und tatsächlich Todesangst verbunden. Weil es so ein ganz altes, archaisches Beschützungsgefühl ist. So, und jetzt überlegen wir uns mal, Scham und Schuld. Jemand, der die sexualisierte Gewalt erlebt hat, rennt mit einem riesigen Gefühl von Schuld rum und sagt, oh, ich muss mich überall entschuldigen und oh, mit mir stimmt was nicht und irgendwie ist alles falsch, was ich mache. Und dann ist da noch die Scham im Gepäck, die sagt, boah, lass das niemanden erfahren, lass das niemanden erfahren, was du da getan hast. Das ist so doof, das ist, boah, niemand wird mehr mit dir befreundet sein, du wirst deinen Freundeskreis verlieren, du wirst deinen Job verlieren, deine Family wird sich von dir abwenden. Ja, also all dieses Katastrophisierende, was Scham und Schuld leider im Gepäck auch mitbringen zusammen, bringt uns oft dazu, dass wir das Gefühl haben, falsch zu sein, dass wir das Gefühl haben, nicht liebenswert zu sein, dass wir das Gefühl haben, wenn uns jemand wirklich kennt, erkennt, sehen kann, mit dem Päckchen, das wir haben, dann wird der Mensch nicht bleiben. Ne? Und das führt dann dazu, dass wir vielleicht mit einer Maske durch die Gegend laufen. Nur das zeigen, was wir glauben, was gesehen werden darf. Oder andersherum, dass wir gar nicht erst in echten Kontakt gehen, weil wir nicht glauben, dass man uns mögen wird. Und schon sind wir in einer Einsamkeit, in einer Isolation. Ja, denn was liegt denn auf der anderen Seite von Einsamkeit? Da liegt die Verbundenheit. Aber wenn ich nicht glaube, dass ich verbunden sein kann und darf, dann ist das schwierig. Und wenn ich nur eine Maske zeige, ja, wie so eine Pappfigur vor mir hertrage, die so aussieht wie ich, aber eben nicht so ganz ist wie ich, und nur die sympathischen Züge an mir zeigt oder die, von denen ich glaube, dass sie sympathisch und liebenswert sind, dann sind wir direkt noch in einem anderen Rabbit Hole, ne, im People Pleasing, ja, im bitte, bitte mögt mich alle. Nochmal ein ganz großes anderes Thema. Dann haben wir noch ein ganz anderes Problem. Dann kann es sogar sein, dass Menschen sich mit der Pappfigur, deiner Maske, die du vor dir herträgst, sich verbunden fühlen und die total mögen und die total lieb haben und eigentlich dich auch. Aber du spürst das nicht, weil du denkst, naja, die mögen ja gar nicht mich. So, wir sind ja gar nicht wirklich miteinander befreundet. Die mögen nur das Pappschild. So ein Kack. Und dann sitzt du hinter deinem Pappschild, das du selber aufgebaut hast, als Schutz, um irgendwie gemocht zu werden und merkst, Kacke, hier hinter dem Pappschild ist ganz schön einsam. Ja, so ging es mir zumindest ganz lange in meinem Leben. Ich habe ganz lang ein großes Pappschild vor mir hergetragen, in meiner großen Rüstung gelebt, gesagt, ja, passt schon. Das macht einsam. Ich lasse das mal so stehen. Vielleicht sind nicht einige RüstungsträgerInnen und Pappschild vor sich her SchieberInnen unter uns. Und dann eine ganz große Einladung, auch da zu schauen, so, was kannst du da tun? Wie kannst du vielleicht doch dich ein ganz kleines Stückchen zeigen? Na, bei mir kam dann irgendwann das Bild davon, dass ich vielleicht so ein ganz kleines Guckloch in meiner Rüstung aufmache und anderen einmal ganz kurz zeigen kann, was da ist und wieder zumache. Vielleicht guckst du einmal kurz hinter deinem Pappschild raus und sagst Hallo und versteckst dich ganz schnell wieder. Ja, also eine ganz große Einladung für dich zu schauen, was ist möglich in deinem Rahmen. Vielleicht hast du auch ein ganz anderes Bild. Das ist ja das Schöne mit diesen Bildern, mit den Metaphern, die wir malen. Dass unser Unterbewusstsein arbeitet weniger mit Worten, mehr mit Bildern. Kennst du wahrscheinlich auch von deinen Träumen. Und da einfach zu schauen, reinzuspüren, was für Bilder hast du? Na? Und wie kannst du mit diesen Bildern arbeiten? Vielleicht magst du das auch mit ins Coaching, in die Therapie, wo auch immer du getragen und gehalten wirst, mit reinnehmen und das da mal besprechen. Ja, wo kann Einsamkeit noch herkommen? Ich habe vorhin schon über das Alien-Sein gesprochen. Ja, es gibt da ein schönes Wort, das Alien-Syndrom. Es gibt viele Queens, die ich kennenlernen durfte, die tatsächlich genau das beschreiben. Ich habe immer das Gefühl gehabt, anders zu sein. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin hier irgendwie so ein Alien. Ich bin hier irgendwie auf dieser Erde gedroppt worden. Ich sehe aus wie ein Mensch, aber irgendwie, ja, irgendwie nicht. Ne? Also irgendwie ist bei allen alles anders als bei mir. Und mit mir stimmt was nicht, ich gehöre nicht dazu. Ich bin komisch, ich bin anders. Ja, und das ist irgendwo wahr. Weil du hast andere Dinge erlebt. Ne? Schauen wir in die Schule. Wenn du sehr früh Missbrauch, Gewalt, Dinge erlebt hast, dann ist irgendwie das Wack, in der Schule zwischen Kindern zu sitzen, die einen behüteten Haushalt haben, die deren größtes Problem ist, dass sie einmal am Tag irgendwie Geschirrspüler ausräumen müssen. Ja, während du ja, vielleicht in Todesangst lebst, während du vielleicht zu früh erwachsen werden musstest. Ja, ich habe mich sehr, sehr früh angefangen, um meine jüngeren Schwestern zu kümmern und den Haushalt zu schmeißen und im Restaurant mitzuarbeiten. Und konnte null relaten mit den anderen Kindern, die tatsächlich dann über Dinge wie, oh, jetzt muss ich den Geschirrspüler ausräumen, gejammert haben in der Schule. Ja, ich sag mal jammern. Natürlich, jeder Mensch, jedes Kind hatte eigene Probleme. Ich kann ja auch nicht bei den anderen Kindern hinter die Köpfe gucken und vielleicht war auch bei denen nicht alles toll. Ne? Aber es war so ein Gefühl von what the fuck, so irgendwie, ich lebe in einem ganz anderen Leben als die. So, und das kann erzeugen ein Gefühl von, well, mich versteht hier eh keiner, also das ist ja irgendwie vollkommen wack. Ja. Und je nachdem, welche Generation du bist, ich bin ja 90er-Kind, ich habe mich viel ins Internet geflüchtet. Ja, also ich war damals, wo man noch fürs Internet bezahlt hat pro Minute, oh Gott, habe ich auch gut Ärger bekommen immer mal wieder, dass ich zu lange im Internet war und das zu teuer war. Aber zum Glück gab es ja irgendwann Flatrates. Worauf wollte ich hinaus? Genau, ich habe mir dann, weil ich mich nicht zugehörig gefühlt habe im Außen, in der Schule, mit anderen, habe ich mich ins Internet geflüchtet. In Chatforen, in Online-Games und habe da versucht, meine Weirdo-Crowd zu finden und habe da auch ein paar Menschen gefunden. Und gleichzeitig, das ist natürlich auch unglaublich gefährlich, da sind wir beim Thema Grooming, Cyber-Grooming. Da haben wir auch eine Folge hier im Podcast mit Sophie Scholl gedreht. Jasmin Scholl. Sorry, Sophie. Anderes Thema. Jasmin. Verlinke ich euch auch hier noch die Folge. Ja, also da lauern da wieder andere Gefahren, wenn wir dann da plötzlich TäterInnen im Internet entgegenlaufen und plötzlich da woanders gegroomt werden. Da mache ich aber mal einen Punkt. Anderes Thema. Aber da merkst du schon, es gibt Möglichkeiten, auch wenn man sich wie ein Alien fühlt, Wege und Orte zu finden, wo man dazugehören kann, wo man eben nicht so anders ist. Na, wir bei Survivor Queen haben dafür die Survivor Queen und King Communities geschaffen. Ein Ort, wo ja man mit anderen Betroffenen sein kann und dadurch quasi schon eine Gemeinsamkeit hat. Na, man weiß automatisch, hey, alle anderen hier haben Ähnliches erlebt. Natürlich nicht das Gleiche. Wie auch, ne? Wir haben keine AB-Leben. Wir haben nicht 1:1 Copy-Paste-Dinge erlebt. Aber wir haben Ähnliches erlebt. Wir haben Traumata erlebt. Und, ja, Verarbeitung. Traumasymptome. Traumafolgestörung. Also da sind Menschen, die haben Ähnliches erlebt. Und die stehen heute vor ähnlichen Struggles. Und das kann unglaublich helfen. Ja, also wenn es für dich spannend ist, vielleicht bei uns in der Community beizutreten, die Survivor King Community, da kannst du dir einfach ein Kennenlerngespräch buchen. Und genau, es gibt so wenig Angebote, dass wir gesagt haben, die ist immer offen für neue Mitglieder. Wenn du magst, guck gerne in den Shownotes vorbei und mach dir einen Kennenlerntermin mit Satya oder Marco. Und dann, ja, bist du vielleicht bald Teil in der Survivor King Community. Wenn du bei den Queens dabei sein magst, müsstest du mal bei uns auf der Webseite gucken. Wenn wir gerade offen sind, dann kannst du dir einfach ein Kennenlerngespräch buchen. Wir haben nicht immer offen, wir öffnen aber mehrmals im Jahr. Und wenn wir gerade nicht offen sind, kannst du dich auf die Warteliste setzen lassen. Und dann kriegst du als erstes vor allen anderen in der Regel zwei Tage vorher Bescheid und kannst dir in Ruhe schon mal deinen Favorite-Termin aussuchen, dass du auf jeden Fall dabei sein kannst. Es muss aber nicht die Survivor King Queen Community sein. Es kann eine Selbsthilfegruppe bei dir vor Ort sein. Es kann eine Online-Selbsthilfegruppe sein. Das kann ein Mensch sein, der mit dir in der Klinik war, wo du merkst, boah, krass, das klickt so. Hey, willst du mein Buddy sein? Wollen wir weiter über die Klinik hinaus Kontakt haben? Das können aber auch Menschen sein, die gar keine Traumata erlebt haben, die keine Kings, Queens, Queens sind, ne, sondern einfach Menschen, mit denen es klickt. Hm. Es gibt ja auch wack eigentlich, ne, in unserer Gesellschaft ist so das Extravertiertsein, so das Nonplusultra, ne, das wir auch in Disney-Hollywood-Filmen sehen, die Menschen, die ultra beliebt sind, ganz viele FreundInnen haben und so weiter. Aber das muss es ja gar nicht sein. Du brauchst ja gar nicht ultra viele Menschen, um nicht mehr einsam zu sein. Was war die Definition von Einsamkeit? Der Schmerz, wenn dein soziales Bedürfnis nicht erfüllt wird. Vielleicht erfüllt aber ein Mensch, erfüllen zwei, drei Menschen schon vollumfänglich dein soziales Bedürfnis. Ja? Meine beste Freundin, hallo Mai an der Stelle, ist zum Beispiel introvertiert und sie hat ein paar Friends, aber dafür ganz, ganz tiefe Freundschaften. Ja, und da bin ich ganz, ganz doll dankbar für, dass sie meine beste Freundin ist, dass wir füreinander da sind und dass wir einfach miteinander Mensch sind. Und ich, egal wie komisch ich bin, egal mit was für Ideen ich komme, hey, ich werde Acro-Yoga-Lehrerin, hey, ich werde Thai-Yoga-Massage-Lehrerin, hey, ich mache da einen Survivor-Queen-Podcast. Mit egal was für Dingen und Ideen ich komme, ich darf da sein. Ja. Ja, wo kam denn das Beispiel jetzt her? Ich komme gerade vom Beste-Freundinnen-Wochenende, vielleicht deswegen. genau, na, also da einfach an der Stelle für dich die Einladung, für dich nachzuspüren und zu schauen, wie, wo, mit wem kannst du denn korrigierende Beziehungserfahrung erleben? Ja, anstatt anders zu sein, zu erleben, hey, ich darf so sein, wie ich bin. Ne? Anstatt das Gefühl zu haben, ich gehöre nicht dazu, boah, egal was ich mache, egal was für crazy Ideen ich habe, ich darf einfach da sein, ich gehöre dazu. Und wie oft dachte ich schon, wenn ich mit irgendwelchen absolut absurden Ideen komme, ja, ich reise jetzt nach Mexiko und ich lerne jetzt Spanisch und ich weiß noch nicht, wann ich wiederkomme. Erstmal One-Way-Ticket, aber irgendwann komme ich bestimmt wieder. Dass dann Menschen aufstehen und sagen, Alter, bei, was ist los bei dir? Ja, sondern nur, oh ja. Ja, klingt ja spannend, ne? Wäre jetzt nichts für mich, aber irgendwie passt das auch zu dir. Und ein Gefühl von angenommen sein und da sein dürfen. Was auch Einsamkeit erzeugen kann, sind Dissoziationen. Ne? Also, ich verlinke dir hier das Webinar zum Thema Dissoziation. Das ist auch ein komplett nochmal ein riesengroßes eigenes Thema. Da haben wir 90 Minuten Workshop miteinander gemacht, das kannst du dir ein Ticket holen und genau, damit uns einmal das Thema Dissoziation wirklich komplett durcharbeiten. Was hier an der Stelle aber wichtig und relevant ist, dass wenn wir dissoziieren, also aus unserem Körper, aus dem Erleben rausgehen und nur noch funktionieren, dann ist das so ein bisschen ähnlich wie mit dem, wir tragen nur noch ein Pappschild vor uns her. Wenn wir nicht mehr da sind, dann können wir auch nicht verbunden sein. Dissoziation, das Gegenteil ist Assoziation, also in Verbindung, hier im Hier und Jetzt, im eigenen Körper sein. Das heißt, wenn wir dazu neigen, viel zu dissoziieren, aus welchem Grund auch immer, auch da an der Stelle, kein Blaming, kein Shaming, Dissoziation ist ein Überlebensmechanismus, der wichtig war, der aber heute ein Trennungsgefühl erzeugen kann, sowohl getrennt von anderen zu sein, als auch getrennt von sich zu sein. Ne, da sind wir auch bei der, ich sag mal, hochphilosophischen Frage, wie kann ich denn Verbindung erleben und spüren? Es gibt viele, die sagen, Verbindung kannst du erst spüren, wenn du mit dir selber in Verbindung bist, wenn du dich selber spüren kannst. Es gibt andere, die sagen, naja, aber wenn ich das nie gelernt habe, ein Kind spürt ja auch erst sich über den Kontakt mit anderen und lernt dann später das Ich. Also ja, da, ich sag mal, es gibt kein richtig und kein falsch, aber es gibt einfach zwei Möglichkeiten, wie kannst du erleben, verbunden zu sein. Vielleicht hilft es dir, mit dir selber verbunden zu sein. Vielleicht hilft es dir, ja, zu schauen, wann, wie, wo kann ich mich spüren? Ne, kann ich mich in meinem Körper verbunden mit mir spüren? Für mich auf meinem Heilungsweg war es tatsächlich das Yoga. Zum allerersten Mal, als ich die Augen aufgemacht habe nach einer Yogastunde, ne, aus dem Shavasana da, 5 Minuten liegend, ich dachte, oh krass, ich fühle mich in mir wie eins. Ja, das kann für dich das Yoga sein, das kann für dich Meditieren sein, das kann für dich aber auch Kraftsport und Ultramarathon und 100 Kilometer Lauf sein, das kann für dich Tai Chi sein, was auch immer dir hilft, dich mit dir verbunden zu fühlen. Und wenn es nur diese 5 Millisekunden nach dem Meditieren, nach dem Yoga oder vielleicht währenddessen sind, ja, wenn wir diese Mini-Momente des Verbundenseins mit uns und in uns, in unserem Körper erleben können, diese zelebrieren, dann trainieren wir ja auch unser Nervensystem darauf, dass das was Gutes ist und dass das nicht gefährlich ist. Ne? Da sind wir wieder bei Verbindungstrauma, dass das Verbundensein auch was Positives sein kann. Und andersherum, ne, wenn es für dich super schwierig ist mit dir selber, gibt es aber vielleicht 1, 2, 3 Menschen, wo es sich mal schön anfühlt, wo es mal geht, dann erlebt das erst im Außen. Ne? Da sprechen wir von korrigierenden Beziehungserfahrungen. Ne? Das kann auch mit deinen TherapeutInnen, Coaches sein. Ich erlebe das auch oft in meiner 1:1 Arbeit. Ne? Ich hatte letztens eine Klientin, die fragt, ja, aber wie kann ich denn das in meinem Alltag erleben? Mit dir ist das hier, ja klar kann ich das mit dir jetzt hier üben, aber wie kriege ich das in meinem Alltag hin? Und das Schöne ist, dass das Üben, ja, dieses korrigierende Beziehungserfahrung, Erleben und dass das Nervensystem merkt, boah, ich kann das und das ist nicht gefährlich und ich muss jetzt nicht irgendwie direkt abhauen und in Überlebensmechanismen gehen. Allein dieses Üben in den Sitzungen kann den Alltag schon verändern. Ja, es darf auch leicht sein. Eine ganz große Einladung. Es darf auch leicht sein. Und dann hüpfe ich zum letzten Punkt für heute, für diese Zwischenraumfolge. Und da sind wir beim Thema Sprach und Tabus. Ja? Wenn ich keine Worte habe für das, was ich erlebt habe, dann ist das ganz schön schwer, in Kontakt mit anderen Menschen zu sein. Ja? Wenn ich das Gefühl habe, ich kann ja gar nicht ausdrücken, was ich erlebt habe, dann kann ja auch niemand verstehen, was ich erlebt habe. Und dann kann auch mich niemand verstehen. Und ich verlinke dir die Podcast-Folge zum Thema das Gehirn und Trauma. Ne? Es gibt da auch nochmal ganz, ganz viel super special nerdiges Wissen dazu, wie das eigentlich kommt mit der Sprachlosigkeit. Also, dass wirklich hier in Areale runtergefahren werden. Du merkst, ich fange ein bisschen an, aufgeregt und himmelig zu werden, weil es so ein spannendes Thema ist. Also, es ist wirklich, du bist nicht komisch, du bist nicht doof, sondern das ist ganz normaler neurophysiologischer Prozess in deinem Körper, der da passiert. Wenn wir uns dem Traumathema nähern, dass plötzlich dir Sprache und Worte fehlen. Ja, also an der Stelle eine ganz, ganz große Einladung für dich zu schauen, wie kannst du aus dieser Sprachlosigkeit rauskommen? Wie kannst du aus dieser Tabuisierung rauskommen, aus diesem ich darf nicht drüber sprechen? Ja, ich merke gerade, das wird auch nochmal eine eigene Folge, ich notiere mir das gerade mal, Sprachlosigkeit. Ja, weil Sprache... Ja, wir sind Menschen, wir brauchen Sprache. Natürlich gibt es diese super feinfühligen Menschen und ich sag mal so Lieblingsmenschen, neben denen wir sitzen können, mit denen wir nicht sprechen müssen und es ist alles klar. Ja, aber für die meisten braucht es die Sprache. So, und auch da gibt es wieder unterschiedliche Möglichkeiten, wie kannst du rangehen. Eine Sache, die du gerade jetzt hier machst, weil du diesen Podcast hörst, ist die Sprache von anderen anhören. Na, du hörst dir mich an, wie ich die Konzepte erkläre und dadurch klickt vielleicht ein bisschen was bei dir kognitiv und denkst, aha, cool, so kann man das also auch ausdrücken. Ah, spannend, jetzt habe ich hier was gelernt. Du hörst dir vielleicht die Folge zum Gehirn an und denkst, ah, deswegen ist das so. Und das nächste Mal, wenn du sprachlosig bist, bist du dann vielleicht ein bisschen liebevoller mit dir, weil du weißt, ah, das ist jetzt halt so, ne? Und vielleicht wird's irgendwann mal anders, aber du verstehst, warum. Ja, also Wissen kann an der Stelle unglaublich hilfreich sein. Oder eben, wenn du dir zum Beispiel Folgen anhörst mit Betroffenen, ja, unsere MeToo, unsere Mutmachgeschichten hier im Podcast. Und du hören kannst, wie sprechen denn andere über dieses sprachlose Thema? Ja, weil für die meisten ist es erstmal Sprachlosigkeit. Die meisten haben erstmal keine Worte. Und in dem Moment, in dem du dir aber anhörst, wie andere darüber sprechen, die ja vielleicht ein paar Schritte weiter sind als du, kannst du von ihnen lernen. Ne, sind wir auch wieder in so einem, ich sag mal, fast kleinkindlichen Lernprozess. Ja, das sagt Mama also, wenn sie XY haben möchte. Vielleicht sage ich das auch mal. Ne, also Trauma macht uns ja auch oft so ein bisschen, ich sag mal, ideenlos. Es fühlt sich an wie so ein großes weißes Blatt. Also ich weiß noch, dass als ich damals in meiner Therapie saß, in meiner allerersten, Ich habe nach einem halben Jahr zum ersten Mal das Wort Missbrauch in den Mund genommen. So, es war so, weil das Wort mir gar nicht, also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich dieses Wort benutzen könnte. Und als ich irgendwann auf die Idee gekommen bin, wollte es gar nicht über meine Lippen. Ne? Also von und mit anderen zu lernen, ne? Da sind wir beim Vorbilder, Lernen von Role Models. Ja, da gehen andere vor und wir können in deren Fußstapfen Stück für Stück nachtreten, hinterher gehen und das eben ganz vorsichtig und in unserem Tempo. Ja, also da eine ganz große Einladung, in Folgen auch reinzuhören von anderen Betroffenen und für dich zu schauen, welche Worte kannst du mitnehmen, wo merkst du, ach guck mal, das holt mich ab, das habe ich auch erlebt. Und da deinen Weg zu finden mit, ja, mit dem Erlebten, das eben auch in Worte und damit eben auch in Lebendigkeit und aus diesem Freeze rauszuholen. Ne, eine Sprachlosigkeit ist ja auch eine Art Freeze, ist eine Art eingefroren, da ist was in dir, das kann und darf sich gar nicht bewegen, weil es keine Worte dafür gibt. Ne? Und dann hängt die Sprachlosigkeit ja oft auch mit einem Tabu zusammen. Und das Tabu kann ein innerliches sein, ne? Das kann ein, ich darf da nicht drüber sprechen sein. Das kann einem von den TäterInnen auferlegtes sein, ne? Du darfst darüber nicht sprechen, man darf darüber nicht sprechen. Und es kann tatsächlich auch, und das ist definitiv da, ein gesellschaftliches Tabu sein. Man darf darüber nicht sprechen, das gehört sich nicht, das ist ein schlimmes Thema, ja, aber darüber spricht man nicht. Ne, und da, ich sag mal, da sind auf jeden Fall, ja, wie sage ich das jetzt? Alle Menschen, die, ich sag mal so, vor den 80ern geboren sind, ja, die heute so 40 plus sind, ich glaube, die nicken gerade alle ganz, ganz doll und sagen, ja, nee, ging gar nicht, darüber konnte man gar nicht sprechen. Das war ja überhaupt nicht, ne? Und selbst wenn man drüber gesprochen hat, wurde man dann eher gesilenced, ne? Eher so, nee, das verschweigen wir jetzt, das schieben wir unter den Teppich. Ich wollte gerade unter den Tisch sagen, aber da sieht man es noch unter den Teppich. weil es einfach ein gesellschaftliches Tabu war, das erst gebrochen werden musste. Und das, ich sag mal, seit der MeToo-Bewegung, ja, 2016, 17, 18, ging nochmal so ein riesengroßer Ruck durch die Gesellschaft. Und ich bin da ganz, ganz stolz und ganz dankbar für, dass wir auch hier mit unserem Podcast damals Teil der Bewegung waren und sein durften, da dieses Tabu gesellschaftlich auch zu brechen. Ja, also das war, als ich den Podcast hier angefangen habe, 2019, war das echt noch, boah, echt, ein Podcast über sexualisierte Gewalt. Jede Folge geht irgendwie um das Thema. Sicher, Mai, hören Menschen das? Ist das in Ordnung? Kriegst du voll den Shitstorm? Und da einfach zu merken, nein. Stattdessen ist da eine große Bewegung draus entstanden. Wie viele Instagram-Profile gibt es mittlerweile, die über das Thema schreiben, die persönlich drüber schreiben, die als TherapeutInnen, als ExpertInnen drüber sprechen, hier bei uns im Podcast. Wie viele Folgen haben wir mittlerweile? Ja, wir sind jetzt hier bei Folge 213. What the fuck? Ja, also die Sprachlosigkeit kann, ne, also sowohl aus persönlicher, aus neurobiologischer Sicht, aus tabu gesellschaftlicher Sicht. Also es gibt so viele Dinge, die da drauf einwirken und die dann wiederum auf das Thema Einsamkeit einwirken. Ne? Und andersherum erleben das eben viele Queens auch, wenn sie dann drüber sprechen. Ne, wenn sie hier im Podcast drüber sprechen, sagen, oh, das fühlt sich so befreiend an, Mai. Das ist so toll, da Worte für zu finden. Oder, ich sag mal, ihre ersten Schritte in der Community machen und sagen, boah, ist das toll, hier sprechen zu können. Andere Queens, die Instagram-Accounts machen, vielleicht auch noch anonymisiert, ne, mit keine Gesichtsbilder und ja, ein Pseudonym. Aber diese Ketten zu sprengen von der Sprachlosigkeit, das ist so unglaublich für dich wichtig, so unglaublich stark. Ja, und da eine ganz, ganz große Einladung an dich, an euch, zu schauen, wie, wo kannst du, vielleicht auch in mini, mini, mini Schritten, dir deine Sprache zurückerobern. Ja, das war jetzt Die Folge zum Thema Einsamkeit. Du merkst, es ist nicht die eine Antwort, oh, ich bin so einsam, wie komme ich da raus? Sondern Einsamkeit kann ganz viele Ursprünge haben. Und das waren jetzt, ich sag mal, die Top, die ich für diese Folge rausgesucht habe. Und ich mag dich einladen, deine Einsamkeit zu erforschen, zu schauen, wie, wo kommt sie her? Und noch viel wichtiger, wie, wo kann ich heute daran arbeiten, für mich, mit mir, vielleicht mit anderen, mit ja Menschen aus dem helfenden Netzwerk, Freundinnen, Familie, Therapeutinnen. Ich wünsche dir von Herzen, dass du aus der Einsamkeit herauskommst, dass du Verbundenheit spüren kannst in deinem Leben. Das ist ein ganz, ganz großes Geschenk. Ja, vielleicht noch ein paar Last Words von mir als Survivor Queen auch, von mir als Mai, nicht als Therapeutin. Ich habe mich den Großteil meines Lebens einsam gefühlt. Und irgendwann dachte ich, naja, das ist halt so. Ne? Wenn man das Leben nur so kennt, dann ist das halt so. Und irgendwie... ja, habe ich mich auf meinen Heilungsweg begeben, bin in Therapie gegangen, habe neue Freundinnen kennengelernt, habe einen neuen Partner, habe ganz, ganz viel getan und gelernt und ja, mich auch professionalisiert. Aber ja, ich als Mensch habe irgendwann festgestellt, also so diese kleinen Glimmermomente, wo ich dann plötzlich im Kontakt war, wo ich dann plötzlich verbunden war. Die waren für mich am Anfang so unheimlich, so ein bisschen wie wenn man auf so eine heiße Herdplatte fährt und so und wieder weggeschreckt und schon war ich wieder weg. Also dann waren wir irgendwie so ganz kurz verbunden und hatte irgendwie das Gefühl, oh, da sieht mich jemand und ich sehe sie und oh, ist das schön. Und es war so unheimlich, dass ich dann ganz oft wieder weggehüpft bin. Jetzt sind wir bei desorganisierten Bindungsstilen. anderes Schlagwort, machen wir auch mal mehr dazu. Aber da einfach, es ist normal, leider. Also dieses Erleben, da bist du nicht alleine mit, ja, sondern ich kenne das. Ich kenne das sehr. Und es ist ein ganz großes Geschenk, das anders erleben zu dürfen. Und ich arbeite bis heute dran. Ich habe bis heute manchmal das Gefühl, wenn ich verbunden bin, das ist gefährlich. Wenn ich verbunden bin, wenn er mich jetzt zu doll sieht, das möchte ich nicht. Vielleicht werfe ich gerade mal kurz eine Nebelbombe rein, damit ich ein bisschen verschwommener bin. Aber es ist ein ganz großes Geschenk. Es ist ein ganz, ganz großes Geschenk, verbunden sein zu können. Und dieses Geschenk müssen wir nicht an andere knüpfen. Das kannst du, wie in ein paar Beispielen schon gesagt, auch erstmal mit dir selber lernen, mit dir verbunden sein und dann Stück für Stück schauen, wie kannst du im Außen verbunden sein mit den Menschen, die schon da sind, mit neuen Menschen oder ich sage immer ganz liebevoll mit Übungspersonen wie Coaches, TherapeutInnen etc., die quasi at service sind für dich zum Üben. Ne? Die sind hoffentlich sichere Häfen für dich zum Üben. Ja. Und damit sind wir am Ende der Folge Einsamkeit. Oh, ein bisschen Tränen in den Augen, ein bisschen zittrig. Ist schön. Ich glaube, ja, dadurch, dass dieses Zwischenraumformat jetzt Namen hat, fühlt sich das nochmal runder an. Und ich glaube, das werde ich in Zukunft auch so machen. Das anstellen, wo es passt, ich auch. Den einen oder anderen Kommentar, Info von mir, von Mai als Queen reingebe und nicht nur als Expertin. Damit wünsche ich dir alles, alles Liebe, viel Freude, viel Aha und wie mache ich das? Und wenn dir das Format gefallen hat, gib uns gern Feedback, auch da einfach in unser Fragen- und Antwortformular oder du schreibst mir uns eine E-Mail. Wir freuen uns wirklich sehr, sehr, sehr über jedes Feedback, über jede E-Mail, über jede eingereichte Frage. Ja, das ist Ich habe häufiger das Gefühl, dass Menschen mir denken, oh, die kriegen so viel Feedback, das passt schon, ich schreibe das jetzt nicht auch noch. Tatsächlich denken das so viele, dass wir sehr wenig Feedback bekommen. Und von daher freuen wir uns wirklich über jeden Kommentar, über jede Nachricht, wo wir wissen, okay, da haben wir jemanden mit erreicht mit diesen Folgen. Ja? Weil meistens sitze ich oder sitzen wir hier vor dem Mikro und hoffen, dass wir Menschen erreichen. Und wir sehen auch in den Zahlen, dass wir Menschen erreichen. Aber wenn du magst, lass uns ein bisschen Liebe im Podcast oder im Fragenformular da. Das ist schön. Ja. Damit fühlt sich verbundener an, dass ich nicht nur ins Mikro rede, sondern auch zu dir. Und damit ende ich mal die Folge. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören. Ciao, Kakao!